You're listening to Radio Golf Show.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frank Förster und ich bin wie immer Ihr Gastgeber hier. Heute tanzen wir in den Mai mit Sebastian Hochbaum, Golfclub Manager und Gesellschafter der Lead Golf GmbH. Sebastian, ein herzliches Willkommen bei uns hier in der Golfschau. Wir freuen uns, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist selbstverständlich. Du hast, wenn ich jetzt nur mal ganz kurz dein CV oder dein Mini-Mini-CV, du warst seit 2015 Manager im Golfclub Oberneuland und hast in der Zeit die Mitgliedschaftszahlen verdoppelt.
Ja, so fast. Also ich bin tatsächlich aus der normalen Wirtschaft gekommen und bin in den Golfclub gegangen, weil ich Zeit hatte und habe dann dort einen Vorstandsposten erstmal übernommen, weil sich unser Golfclub damals das nicht leisten konnte, einen Manager zu beschäftigen, und habe das alles erstmal ehrenamtlich gemacht.
Ah ja, okay, das macht ja ein Vorstand normalerweise. Auch was, über das wir sprechen können: Du hast den Club im Markt neu positioniert. Du hast den Verein ein bisschen trainiert, du hast erhebliche Verbesserungen der Spielqualität geschaffen, das Spielangebot modernisiert und so weiter. Aber steigen wir doch sofort in das Thema ein, ohne viel Firlefanz heute. Wer ist und was macht Lead Golf?
Ja, wir haben also vor einem Jahr Lead Golf gegründet. Das ist entstanden auf dem Bundesgolfkongress des Bundesverbandes der Golfanlagenbetreiber. Dort war ich mit meinem jetzigen Partner Björn Held zu Besuch, und wir haben auf dem Rückweg einfach überlegt, was können wir eigentlich machen, um das Golfclub-Management für eigentlich fast alle Anlagen möglich zu machen und zu modernisieren und Skaleneffekte zu erreichen. Und dann haben wir Lead Golf gegründet mit einer etwas anderen Idee, als es heute dasteht. Aber im Grunde genommen bieten wir ein Shared-Management-System. Das heißt, wir sagen, ein Golfmanager kann nicht mehr alle Bereiche des Management abdecken. Das heißt, ein Golfmanager muss heute Marketing können, und auf der anderen Seite muss er ein vernünftiges Rechnungswesen beherrschen. Und das ist meistens so, dass Menschen, die das eine können, das andere nicht beherrschen. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir scheren eigentlich das Management. Wir nehmen den Elefanten, schneiden den in Scheiben und suchen uns Spezialisten für jeden Bereich, die das können. Und dann haben wir angefangen, mit mehreren Leuten, die wir eingestellt haben, eben dieses Modell anzubieten. Und so haben wir heute Manager, die für Rechnungswesen zuständig sind. Wir haben Social Media Manager, wir haben Leute, die Werbekampagnen fahren. Wir haben Leute, die sich mit der Clubverwaltungssoftware, sei es PC Caddy, Albatros oder Nextchange, auskennen. Und so haben wir eben einfach für jeden Bereich einen Spezialisten. Wir kümmern uns gerade um das Thema Förderungsmanagement und um das Thema Sponsoring für Golfanlagen. Auch da stellen wir jemanden ein, der sich nur um dieses Thema dann schwerpunktmäßig kümmert. Und so können wir immer gucken, was braucht die Anlage eigentlich gerade, und können den entsprechenden Fachmann dann dorthin schieben. Und dann arbeitet der eben meistens tatsächlich sogar remote für diese Anlage und kümmert sich um die Probleme, die die Anlage tatsächlich hat, und kann sie zielgerichtet beseitigen. Frank Sommerfeld ist dann noch eingestiegen im Sommer letzten Jahres als dritter Gesellschafter. Und wir haben, wie gesagt, nach einem Jahr immerhin schon 12 Golfanlagen, die wir jetzt managen. Und die Tendenz ist stark steigend, muss man sagen.
Super. Ja, die Frage, ob diese Experten dann vor Ort sind, da komme ich noch drauf. Aber machen wir noch weiter und fangen wir gerne mit der großen Frage an. Und dann ein bisschen Zoom in und so weiter. Warum braucht Golf Deutschland ein Lead Golf?
Ja, weil der Golfclub-Manager eben nicht mehr alles abdecken kann und wahnsinnig viele ehrenamtliche Vereine, die überhaupt kein Management haben, so unprofessionell aufgestellt sind, dass sie wirklich inzwischen massive Probleme auf dem Markt bekommen. Also wir haben eine sehr divergente Marktentwicklung. Wir sehen, dass die Clubs, die meistens sich durch gute Lage kennzeichnen, relativ starke Mitgliedschaften haben. Diese entwickeln sich kontinuierlich nach oben. Die Investitionstätigkeiten sind hoch. Und dadurch können sie ihre Anlagen immer weiter verbessern, ihre Übungseinrichtungen nachhaltig gestalten. Sie bieten oft bessere Gastronomien an. Sie haben die besseren Pros. Und die Clubs in ländlicheren Lagen haben einfach Probleme, verlieren weiterhin Mitglieder und tun sich eben schwer, dort Schritt zu halten. Und so entwickelt sich der Markt eben wie so eine Schere. Die einen gehen immer weiter nach unten, die anderen gehen immer weiter nach oben. Und das bei zunehmend steigendem Kostendruck müssen diese Anlagen jetzt was tun. Und ja, da helfen wir. Gerade bei diesen ländlich gelegenen Anlagen haben wir ganz interessante Lösungen, die wir anbieten können, um diese Anlagen wieder schrittweise in eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu führen. Denn für uns ist ein Golfclub, auch wenn er ein gemeinnütziger Verein vielleicht ist, trotz allem ein kleines Unternehmen, was auch professionell geführt werden muss. Und damit sind in der Regel ehrenamtliche Vorstände komplett überfordert.
Könnte man es mit einem deutschen Troon Golf vergleichen?
Ja, also Thun ist natürlich in vielen Fällen, also Thun ist natürlich auch ein wahnsinnig großer Name, muss man sagen. Die betreiben über 800 Anlagen. Das
Ja.
ist schon, das ist eine Hausnummer, die ist natürlich gewaltig. Die sind mehr oder weniger tatsächlich Betreiber. Ja, das Betreibermodell ist bei uns noch nicht vorherrschend. Wir denken natürlich darüber nach, ob Betreibermodelle auch für uns interessant sind, ob wir dazu eben mit etwaigen Investoren vielleicht zusammenarbeiten und mal gucken, was man da machen kann. Es gibt da erste Gespräche, aber wir sind im Moment, kann man glaube ich sagen, eigentlich eher ein Startup im Bereich Golfclub Management mit einem schon deutlich kleineren Ansatz und wir haben auch gar nicht die Mittel, die Trun hat, die in so eine Anlage übernehmen und dann auch entsprechend natürlich dort direkt investieren. Man hat in Deutschland ja mit Trun eigentlich nicht viel zu tun. YouGolf kommt jetzt ein bisschen auf den deutschen Golfmarkt. Die haben jetzt ja Bazzaro übernommen und fangen jetzt dort an, das zu betreiben. Ich habe mich am vergangenen Wochenende mit einem Vertreter von YouGolf getroffen und der sagte: Meine Herren, das ist aber mal ein anderer Golfmarkt, der funktioniert überhaupt nicht so wie die anderen Golfmärkte. Und ich glaube, das ist das große Problem, was wir hier haben oder das unterscheidet uns. Ob es ein Problem ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist jedenfalls so, dass der deutsche Golfmarkt schon noch gekennzeichnet ist durch eben sehr starke Vereinsstrukturen und sehr viel Mitbestimmung natürlich auch dadurch von Mitgliedern und so weiter. Und damit muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Das kennt man in vielen anderen Märkten gar nicht.
Richtig, ja, ich meine, wird ja auch zurück aufs Konzept des deutschen Sportvereins, das kennt man auch
Ja,
nirgendwo auf der Welt.
genau.
Du warst am Wochenende ziemlich busy. Lass mich dich dieses fragen. Am Mittwoch, den 17. Januar 2024, hat der DGV eine E-Mail an die Verbandsmitglieder geschrieben. Ich zitiere: Das neue DGV-Präsidium ist jetzt seit mehr als 8 Monaten im Amt und hat die Zeit in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der DGV-Geschäftsstelle vor allem zur inhaltlichen Orientierung und finanziellen Konsolidierung genutzt. Als Ergebnis der intensiven Beratung hat das Präsidium Beschluss zum Haushaltsentwurf 2024 gefasst und beschlossen, auf dem Verbandstag im April 2024 eine Beitragserhöhung für 2025 zu beantragen. Da warst du vorgestern.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, die haben ihre Beitragserhöhung angepasst. Es gab durchaus unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt natürlich durchaus berechtigte Kritik an der, an den, sagen wir mal, an der, an dem Umgang mit den Finanzen des DGVs. Darüber kann man also trefflich streiten, ob das alles so wirklich nachhaltig ist. Man kann sicher auch darüber streiten, welche Aufgaben so ein Verband tatsächlich hat. Unabhängig davon ist der Verband in einer Situation, in der er definitiv mehr Geld braucht. Das ist auch keine Frage, denn er wird natürlich nicht von heute auf morgen ganze Bereiche seines Tuns einstellen, nur um sich finanziell zu konsolidieren. Von daher war die Beitragserhöhung eigentlich die logische Folge. Das Hauptproblem an der Beitragserhöhung war für mich eigentlich der Zeitpunkt, in der sie angekündigt wurde. Denn wir haben da vielen Vereinen eigentlich die Möglichkeit genommen, noch tatsächlich zu reagieren. Und wir reden jetzt nicht von großen Vereinen oder großen Betreibern, die sehr erfolgreich im Markt sind. Die werden sicher diese Verbandserhöhung wegstecken können. Aber wir reden von kleinen Vereinen, die vielleicht ländlich gelegen sind, noch 350 Mitglieder haben, den Rest über Fernmitgliedschaften versuchen, sich einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften und die im nächsten Jahr jetzt eine erhebliche Belastung haben und die in ihren Satzungen, in ihren Beitragsordnungen zum Beispiel nicht diese Verbandsgebühren externalisiert haben. Also es gibt durchaus welche, die das machen. Das heißt, Verbandsgebühren werden außerhalb der Beiträge den Mitgliedern in Rechnung gestellt, aber bei vielen ist das eben auch nicht so. Und das heißt, die trifft das ganz hart. Wir haben also Anlagen zum Beispiel, die haben eben diese Situation und die haben auch noch 1000 Fernmitglieder. Das heißt, die dürfen nächstes Jahr dann für 1400 Leute 7 Euro pro Mitglied mehr bezahlen. 7 Euro deshalb, weil der DGV 4,50 € beschlossen hat und unser Landesverband, den das in dem Fall betrifft, auch nochmal 2,50 € drauflegt. Und das macht dann schon eine ganze Menge aus für Vereine, die tatsächlich gar nichts mehr übrig haben.
Ja, vielleicht können wir kurz erklären, wie dieser Verbandsbeitrag zusammenkommt. Es ist ein bestimmter Betrag pro Mitglied, den die Vereine
Genau,
fahren.
also es ist immer pro gelisteten Mitglied, den der Club hat, die über 21 Jahre sind.
Und der war vorher.
Er war vorher also im DGV bei 15,50 € und ist jetzt bei 20 € pro Mitglied.
Und jetzt bei 20 Euro.
So, und nun muss man sagen, jetzt kommt noch der Landesgolfverband da oben drauf. Das ist immer unterschiedlich. Da weiß ich jetzt auch nicht die Raten von allen Landesgolfverbänden, aber ich sitze jetzt eben hier im Landesgolfverband Niedersachsen-Bremen. Da beträgt der Betrug eher 57, geht jetzt auf 10 € hoch. Also wir sind insgesamt schon auf 30. Und viele sind natürlich dann auch noch in den Landessportbünden und haben da auch noch mal so einen Beitrag von 5 € ungefähr, sodass wir dann also bei 35 € pro Mitglied liegen. Und bei dem steigenden Kostendruck, den wir eh haben, und Grundsteuerproblematik haben viele auch noch nicht auf dem Schirm, wird das ein Riesenthema im nächsten Jahr für einige Anlagen, glaube ich, dieses Geld tatsächlich aufzubringen. Man muss sagen, es gibt wahnsinnig viele Anlagen, denen geht die Liquidität im Oktober schon aus, ne? Das ist jetzt keine Seltenheit. Also das ist eher inzwischen gerade im Norden und im Osten durchaus üblich.
Ja. Und wie rechtfertigt der Verband diese Erhöhung?
Naja, der Verband schreibt, also der Landesverband hat sich damit gerechtfertigt, dass der DGV keine die Mittelzuwendung gestrichen hat, weil er ersparen musste. Das heißt, es wurden bestimmte Programme, Sportförderprogramme gestrichen und um dem noch zukünftig gerecht zu werden, musste der Landesverband erhöhen. Das war so gesehen auch eine relativ kausale Argumentation. Der konnte man folgen. Der DGV hat hingegen versucht, schon 2018 eine Beitragserhöhung durchzubekommen. Die ist damals abgelehnt von den Mitgliedern mit Blick auf die relativ hohen Rücklagen, die der Verband hatte, von mehreren Millionen Euro. Und die Mitglieder haben dem Verband damals eben ins Lastenheft geschrieben, sie müssten zunächst einmal diese Rücklagen aufbrauchen. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo diese Rücklagen aufgebraucht sind. Das heißt, der Verband läuft strukturell defizitär. Das kann man einfach mal sagen, bei den ganzen Aufgaben, die er sich aufgeheizt hat. So, und um dieses strukturelle Defizit nun zu beseitigen, war diese Erhöhung im Grunde genommen notwendig. Die Aussichten, die dort vorgestellt wurden, sind nun auch so, dass im Grunde genommen selbst nach dieser Erhöhung innerhalb der nächsten 3 Jahre auch wieder nur eine schwarze Null geschafft wird.
Und diese Mitgliederbeiträge machen ja einen großen Teil der Erlöse des DGVs aus, nicht wahr?
Absolut, ja, klar, das ist der Hauptteil. Der absolut wichtigste Teil. Also man kann das nicht vergleichen mit anderen Verbänden. Also wir haben zum Beispiel im Deutschen Tennisbund Beiträge von 1,44 € pro Aktivem. Das sind also ganz andere Summen, aber der Deutsche Tennisbund bekommt natürlich über die olympische Sportförderung und über den Staat einfach viel mehr Mittelzuwendung, als der DGV das bekommt. Das muss man schon eben auch konstatieren.
Und steht diese Erhöhung, ich meine, das hört sich unheimlich von 15, hast du gesagt, auf 20 oder was, sowas in der Gegend.
Ja.
Das ist ja schon eine Hausnummer, die Prozentzahl. Steht das in Relation zu Inflation und
Ja, also es ist so, dass der DGV faktisch tatsächlich 20 Jahre die Mittel nicht, also die Beiträge nicht erhöht hat, sondern dieser Beitrag rührt sozusagen noch aus der Währungsumstellung sogar her. Man hat damals die D-Mark-Zahlen wirklich in Euro übersetzt und das ist der Beitrag, den wir bis heute bezahlt haben. Insgesamt hat der DGV aber natürlich trotzdem einen erheblichen Mittelzuwachs in den letzten Jahren gehabt, weil wenn wir jetzt die Mitgliederzahlen von 2004 und von 2024 vergleichen, haben wir eben ein deutliches Mitgliederwachstum von 240.000 Golfern. Ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf, müsste ich nachgucken. Und hat natürlich über dieses Wachstum des Verbandes ja auch erheblich viel mehr Mittel erwirtschaftet. Das heißt, die realisierten Gebühren, die der Verband vereinnahmt hat über diesen Zeitraum, sind ungefähr um 50% gestiegen. In der Zeit ist die Inflationsrate nur um 40% gestiegen. Das heißt, wenn man das jetzt bereinigen würde, würde man sagen, eigentlich hat der Verband sogar mehr in der Kasse als vorher.
Ja.
Nun haben sich natürlich die Aufgaben des Verbandes verändert, das muss man schon sagen. Und natürlich sind auch die technischen Anforderungen sicher andere. Ich will das auch im Einzelnen gar nicht beurteilen, kann ich auch wirklich gar nicht. Aber also die Erhöhung an sich, würde ich sagen, war schon okay. Die kann man machen. Ich fand den Zeitpunkt unglücklich, weil man hätte eigentlich zumindest den Verein ein Mittel an die Hand geben müssen, wie sie diese denn auch refinanzieren wollen. So, und man hat jetzt im letzten Jahr, um zu sparen, zum Beispiel Abschlag Schule gestrichen. Für mich eine absolute Katastrophe, weil ich meine, wenn wir die Kinder nicht ins Golf sozialisieren, wie wollen wir sie dann jemals dahin bekommen? Das halte ich für eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Und dem wird eben, dass man da jetzt als erstes streicht, das fand ich jetzt etwas seltsam. Hinzu kommt eben, ich habe da auch so ein Newsletter drüber geschrieben, dass bestimmte Ausgabenpositionen im Grunde genommen sehr ungeklärt sind. Das heißt, die Marketingausgaben zum Beispiel sind in den letzten 5 Jahren um 180%, meine ich, gestiegen, über 1 Million. Des Weiteren hat der DGV erheblich Personal aufgebaut. Die Personalaufwendungen insgesamt sind auch gestiegen. Das ist soweit auch okay. Wir müssen Löhne anpassen. Da bin ich der Letzte, der dagegen ist. Denn die Mitarbeiter müssen auch vernünftig bezahlt werden für ihre Arbeit. Aber zusätzliches Personal aufzubauen, die Frage muss man sich natürlich stellen, ob das in Krisenzeiten dann so das Richtige ist. Und von daher ist das sicher fragwürdig, aber ja, Sie haben jetzt die Mehrheit bekommen mit 58%. Ich meine, ich will jetzt auch nicht immer Verbandsbashing machen, das ist nicht so unbedingt mein Ding. Ich glaube schon, dass wir Verbände brauchen, gerade für die Sportförderung, für die Leistungssportförderung sind Verbände unerlässlich. Und ich will jetzt nicht alles schlecht machen, aber ich finde die Kommunikation des Verbandes wirklich überdenkenswert und vor allen Dingen auch den Zeitpunkt, wie gesagt, ich hätte, wenn ich in Verantwortung gewesen wäre, die Vereine an die Hand genommen, gerade die kleinen Vereine, die es wirklich betrifft. Und das sind auch die, die nie auf dem Verbandstag sitzen, sondern da sitzen die Großen, denen es eh ganz gut geht. Und die kommen damit ganz gut klar.
58%, das heißt, jedes Verbandsmitglied hat, also jeder Club hat eine Stimme.
Ja, und die Landesverbände haben auch noch Stimmen. Das
Und die
ist vor
Landesverbände auch.
Jahren hat man das irgendwie angepasst. Das heißt, die Landesverbände sitzen dort auch und haben auch noch mal zusätzlich Stimmen und haben natürlich gerade weil die Mittel gekürzt wurden, großes Interesse daran, dass der DGV nun diese Beitragserhöhung auch realisieren kann, damit sie ihre Mittel wiederbekommen. Auch das ist nachvollziehbar.
Ja. Was gab es denn zu essen?
Och, leckere Häppchen.
There you go. Du hast vorhin gesagt, dass es Anlagen gibt, die sich diese Erhöhung auch gar nicht leisten können.
Ja.
Wären das Kandidaten, besondere Kandidaten für euch, für Lead Golf?
Ja, also das sind Kandidaten, die jetzt im Moment gerade tatsächlich relativ stark auf uns zukommen, weil sie also häufig sogar in diesem Jahr schon merken, dass sie in ihren Planungen überhaupt nicht mehr hinkommen. Und dann schreiten wir dort relativ schnell ein und versuchen erstmal über so ein kleines Programm den neue Mitglieder zuzuschieben. Ja, also das heißt, wir gehen sehr stark in die Werbung, wir installieren dort ein neuartiges Platzreifesystem, was sich nicht an dem DGV-System orientiert, weil wir den grundsätzlichen, es grundsätzlich für schwierig halten, dass man heute noch einen Führerschein für eine Sportart machen muss. Und wir locken die Leute sozusagen mit einem, ja, sehr, mit einer sehr einfachen Platzreife auf die Anlage und machen diese Anlagen zu einer Art Durchlauferhitzer für potenzielle Golfer. Wir haben das im letzten Jahr beispielsweise in Salzgitter begonnen und haben dort in 2 Monaten über 100 Leute in eine Platzreife geholt. Und wir schaffen es dann mit einer guten Nachversorgung, und das ist eben ganz wichtig. Das heißt, wie holen wir die Leute nach so einem Kurs ab? Wie binden wir sie in so einen Club ein? Eine sehr gute Conversion Rate, wie man das so schön heute nennt, zu
Ja,
erreichen,
auf jeden Fall.
von 45 bis 50%. Das heißt, wenn wir also im Jahr, und das ist immer so das grundsätzliche Ziel, 250 Leute in diese Platzreife reinschleusen, dann holen wir 120, 125 Mitglieder daraus.
Wenn diese Vereine auf euch zukommen,
Ja.
kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, und was ihr macht? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit, denn ihr seid ja die ersten, die ich kenne, die in Deutschland überhaupt sowas machen. Da habt ihr ja bestimmt nicht einfach irgendwie eine Schablone, einen Cookie Cutter, wo alle Vereine reinkommen, sondern das ist ja wirklich ein Custom-System für jeden Verein.
Ja, wobei das ist schon ein Standardinstrument, und das ist auch das, was wir natürlich schon versuchen zu entwickeln, weil Standardinstrumente sind ja viel einfacher für uns auch, natürlich interessanter, weil wir sie eben nicht immer neu designen müssen. Und in diesem konkreten Fall ist es halt so, wir nennen das Produkt Flexplatzreife. Wir gucken ein bisschen, wie ist der Club aufgestellt, was ist die Zielgruppe. Aber im Kern ist es so, dass wir eigentlich eine kleine Analyse über die Anlage fahren. Wir erheben die sogenannten Isochronen. Das heißt, wir gucken also, wie viele Menschen leben eigentlich innerhalb eines bestimmten Bereiches, der die Anfahrt definiert, der über die Anfahrtzeit definiert wird. Und wie ist die Wettbewerbssituation? Und dann machen wir mit einem Wochenendkurs, also 9 Stunden, das ist so Samstag, Sonntag, Vormittag noch, Samstag ganztägig, Sonntag Vormittag, machen wir den Club sichtbar. Und das ist das größte Problem, was die Vereine heute haben. Die sind gar nicht mehr sichtbar. Also es gibt im Nachbardorf schon welche, die gar nicht mehr wissen, da ist ein Golfclub. Und wir sind in dem speziellen Fall eben diejenigen, die das ganze Ding dann über Google oder Meta in so extremer Art und Weise pushen, dass wir immer sagen, jeder, der aufs Klo geht in der Region und dann in seinem Handy surft, der muss eine Werbung von Golf kriegen. Das ist das Ziel. Und das funktioniert richtig gut.
Aber wenn ich als Golfclub zu euch komme, kann ich mir dann verschiedene Packages aussuchen, wo ich
Ja.
Probleme habe, oder
Ja.
ist es nur ein Gesamtpaket?
Naja, nee, also es gibt natürlich, das Paket bemisst sich im Grunde genommen daran, was der Club sich auch leisten kann. Man muss ja auch sagen, das ist ja relativ schwierig. Also wir haben Clubs, die können das bezahlen, und für die machen wir wirklich ein komplettes Golfclub-Management von A bis Z. Dann machen wir die Buchhaltung und dann machen wir das gesamte Backoffice. Das heißt, wir haben eigentlich vor Ort nur noch Leute, die sich mit den Mitgliedern beschäftigen. Wir nennen das dann Feel-Good-Management. Also man braucht immer in so einem Club auch einen Ansprechpartner, gerade für die älteren Mitglieder. Das ist sehr deutsch. Also hier gibt es ja noch keine Automatensekretariate wie in Schweden oder so, aber auch das kann natürlich zukünftig eine Lösung sein. Aber wir holen im Grunde genommen alles weg und lassen die vor Ort ihre Arbeit mit ihren Mitgliedern machen, aber die müssen sich nicht mehr darum kümmern, eine Rechnung zu bezahlen, die müssen sich nicht mehr darum kümmern, das Ganze zur Buchhaltung zu geben, die müssen sich nicht mehr um die Mitgliederverwaltung kümmern, sondern das läuft alles automatisch im Hintergrund und tatsächlich auch völlig dezentral. Da sitzt keiner mehr vor Ort, sondern das wird alles weitestgehend remote durchgeführt. Und dann machen wir im parallelen Marketing, wir machen ein komplettes Management, und wir bieten ja da so ein wirklich All-Inclusive-Sorglos-Paket an. Das kostet natürlich durchaus eine erklägliche Menge Geld, ist nicht teurer, als wenn ich mir die Leute in den Club hole und mir dort welche hinsetze, was ja zunehmend schwieriger wird. Und ist von daher für einige Clubs interessant, die sich das leisten können. Aber wenn da jetzt ein Club kommt, der 350 Mitglieder hat und im Grunde genommen eh schon keine Möglichkeiten hat, in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Investitionen zu tätigen, dann versuchen wir den Clubs ja erstmal zu helfen, neue Mitglieder aufzubauen. Das machen wir dann eben über diese Instrumente, die wir dort einführen, über zusätzliche Instrumente, die wir hinterher schieben, und wir bieten oder machen immer ein Management-Coaching, nennen wir das, wo wir den Vorstand im Grunde genommen bei seinen Entscheidungsfindungen für den gesamten Club unterstützen. Aber wir sitzen da jetzt nicht den ganzen Tag und kümmern uns um die Anlage, sondern der Vorstand ruft uns an und sagt, Mensch, ich habe hier ein Problem mit meinem Meer, wen muss ich anrufen, was muss ich machen oder gibt es noch eine andere Lösung? Und dann setzen wir den entsprechenden Experten ran oder geben denen eben den Ratschlag, ihr müsst den anrufen, das ist euer Kontaktmann, der kann euch da helfen.
Ja, aber es ist eine Investition für diese Clubs. Ich meine, es ist ja nicht.
Ja, wobei wir jetzt zum Beispiel die ersten Clubs haben, die sich es nun gar nicht mehr leisten können, und die geben uns dann tatsächlich Mitgliedschaften ab, sodass wir die dann wiederum über Fernmitgliedschaften vermitteln können und darüber unser Geld dann machen.
Ja, ich habe übrigens auch gerade eine Fernmitgliedschaft abgeschlossen. Ich freue mich, meinen neuen Heimatclub zu besuchen. Ich weiß nicht, wie lange ich fahren muss, aber ich werde es tun und mich mir das mal anschauen. Bitte?
Welcher ist das?
Ja, du, ich weiß nicht, irgendwo in Bremerhaven.
Bremerhaven, ja.
Marien, irgendwas? Ich weiß es gar nicht.
Okay.
Marienhain?
Hainmühlen.
Hainmühlen, das kann es sein. Hainmühlen. Ein Stähler-Rheinmuth-Platz.
Ja.
Also da muss ich mal viele Grüße an die Leute in.
Hat einen der besten Head Greenkeeper, den ich je kennengelernt habe.
Ja?
Ja, ist ganz wirklich sensationell.
Ja. Das ist ja auch dann immer ein Problem. Ich meine, manche Clubs haben Probleme mit einem Greenkeeper. Die haben irgendjemanden, der das zwar mit Leidenschaft macht und mit Leidenschaft, was immer, die Gärtner, Garten, Baumschule, was immer eine Ausbildung hat, der mit Golf vielleicht nichts zu tun hat. Andere Vereine haben Probleme mit der Gastro. Nicht? Soll ich die outsourcen? Soll ich in-house? Ich kenne einen Club hier, meine Freunde in Vechta, die machen das in-house, die Gastro, und die schicken die Leute auch auf Ausbildung, Fortbildung, Lehrgänge und so weiter. Das ist die beste Gastro, die ich je gesehen habe in einem Golfclub in Deutschland. Du hast gesagt, dass eine der Rechtfertigungen war, dass die, oder ist ja klar, dass die DGV, dass der DGV-Staff vernünftig bezahlt wird.
Ja.
Da gibt es ja auch dieses Projekt Traumjob Golf.
Mhm.
Da werden die, da wird das Gehalt ja nicht immer so hoch gehalten.
Nein, wir zahlen viel zu wenig. Wir sind nicht konkurrenzfähig im Golf. Das ist so. Deswegen gehen uns ja auch die Leute vom Markt.
Also der Fachkräftemangel ist im Golf, im deutschen Golf, omnipräsent.
Extrem, ja.
Omnipräsent.
Wir haben überall Probleme. Wir kriegen kaum Greenkeeper. Es ist wirklich schwierig geworden, wenn wir Clubs haben, die eben außerhalb der großen Anbieter organisiert sind. Also ich habe Clubs, die mit Sommerfeld zusammenarbeiten, aber eben auch Clubs, die eigene Greenkeeping-Teams haben. Und wenn wir da einen Greenkeeper verlieren, ganz schwierig. Ich habe gerade ein Beispiel aus einem Verein, wo wir einen jungen Mann aus Eritrea haben, der spricht relativ schlecht Deutsch und hat keine Ausbildung, hat aber ganz gut da im Club gearbeitet, kriegt jetzt aber ein besseres Angebot von dem lokalen Wasserwerk und verlässt uns jetzt. Und das ist eine Katastrophe. Und ich bin nicht in der Lage, im Moment in dem Club mehr Mittel oder wahnsinnig viele Mittel frei zu machen, da konkurrenzfähig mit anderen Anbietern zu sein. Und wir sehen das ja überall. Fachkräftemangel ist omnipräsent tatsächlich.
Aber vielleicht ist es ja nicht nur, nicht nur das fehlende Geld, sondern auch das Fehlen von neuen und frischen Ideen.
Ja, das ist es sicher. Also ich glaube schon, dass Golf ganz attraktiv sein kann für einige. Man muss allerdings auch sagen, dass natürlich die Arbeitszeiten teilweise echt schwierig sind. Also die sind ein Hauptgrund der Leute. Es ist nicht mal unbedingt nur das Geld, sondern die Arbeitszeiten sind auch für Greenkeeper echt ein Problem. Die müssen dann am Sonntagmorgen um 6 Uhr nochmal eben die Wiese mähen, weil um 8 Uhr oder 9 Uhr der Monatspreis losgeht. Da tun sich dann viele doch schon schwer mit. Und auch in den Sekretariaten haben wir solche Entwicklungen, dass also viele sagen, sie wollen das nicht mehr. Wir versuchen da jetzt zunehmend mit Aushilfen auch zu arbeiten. Junge Menschen, die Lust haben und versuchen, so ein Qualifizierungskonzept jetzt ins Leben zu rufen, wie wir sie sehr schnell eben in dieses Thema Golf auch reinbringen können. Und dann sind wir durchaus auch attraktiver als zum Beispiel Gastronomie, weil da muss ich den ganzen Tag rumrennen. Da kann so ein Sekretariat tatsächlich ganz nett sein.
Ja, und das sind Sachen, die ich oder die mich dazu gebracht haben, mich persönlich, und jetzt erzählen wir viel zu viel von mir, aber es ist mir scheißegal, die mich dazu gebracht haben, Golf zu lieben, das, was es ist. Genau das, an einem Samstagmorgen, an einem Sonntagmorgen zum Platz zu fahren und dieser Geruch von dem frisch geschnittenen Gras.
Ja,
Solche
herrlich.
Sachen. Nicht, dass morgens um 6 Uhr der Coffeeshop offen ist und dass da jemand ist und dir einen Kaffee serviert. Nicht, und dann, das sind Sachen, ich bin jetzt hier schon auf einigen Plätzen gewesen, an Wochenenden, wo ich von Samstagmorgen bis Sonntagabend keinen einzigen auf dem Platz gesehen habe, der da irgendwie was tut. Und das überrascht mich. Ich meine, da wäre ich als Mitglied sauer. Nicht, ich kann irgendwo hingehen und da ist der Pro Shop oder das Sekretariat gar nicht offen. Da schmeiße ich meine Green Fee in irgendeinen Umschlag. Nicht, es ist halt, ich weiß nicht, ob sich die Clubs das leisten können, die Leute anzustellen oder ob die Mitglieder das gar nicht wollen.
Naja, also ich glaube, Clubs müssen sich einfach ihren eigenen Möglichkeiten erstmal bewusst werden. Viele kennen ja ihre eigene Situation gar nicht. Es gibt also tatsächlich viele Clubs, die heute sich ein Sekretariat am Samstag und Sonntag gar nicht mehr leisten können. Ja, die es vielleicht trotzdem tun und dann wundern sich am Jahresende, dass die Kohle fehlt. Ich denke schon, es wird da unterschiedliche Entwicklungen geben. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt in Schweden durchaus inzwischen Vereine, wo gar keiner mehr sitzt. Da komme ich hin und checke an einem Computer ein, dann kriege ich meine personalisierte Scorekarte und da zahle ich dann auch gleich mit meinem Handy meinen Green Fee und dann gehe ich auf die Runde. Und dann ist das auch okay. Also man muss sich sicher daran gewöhnen. Ehrlich gesagt ist das schon auch ein Generationsthema. Das heißt, wenn wir uns heute die Mitgliedschaft im Golf angucken, dann haben insbesondere die Älteren ein Problem damit, wenn da keiner vor Ort sitzt. Den Jüngeren ist das relativ egal, die können das dann über eine App lösen. Aber das zeigt ja auch, wo wir stehen. Und Golf in Deutschland ist halt alt, das muss man eben auch sagen. Und dieses Gefühl wird natürlich in die Clubs transportiert. Das wird dann auf der Terrasse besprochen und dann heißt es wieder, da ist keiner und dann ist gleich schlechte Stimmung. Es ist sicher auch wichtig, dass die Vereine lernen, mit den Mitgliedern zu kommunizieren und zu sagen, wir können das so in dieser Form nicht. Die Mitglieder müssen das verstehen. Und dann, glaube ich, haben die schon Verständnis dafür, dass da eben keiner sitzt um 8 Uhr morgens, sondern vielleicht erst um 10 oder vielleicht auch mal gar nicht an.
Ja, es ist halt, wie du sagst, ältere Leute, die das vermissen, denke ich. Ist das schwedische Modell die Zukunft auch für uns hier?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder Club muss seinen Weg finden. Es ist die Frage, wie der Club da steht. Also in dem Club, in dem ich jetzt gerade sitze, ist das mit Sicherheit keine Option. Da braucht man nicht drüber nachzudenken. Aber dieser Club kann sich auch Sekretäre leisten und er bezahlt sie auch anständig. Und von daher glaube ich, ist das kein Thema. Aber es wird Clubs geben, die müssen irgendwie mit 400, 500 Vollmitgliedern hinkommen. Und rein rechnerisch, ich meine, wenn wir eins gelernt haben von Dr. Billion, dass wir heute investieren müssen in Anlagen, ansonsten haben wir irgendein Problem irgendwann und dazu brauchen wir eine erkleckliche Anzahl von Vollmitgliedern, die das bezahlen. Oder wir finden eben andere Modelle und gehen dann irgendwann den Weg und sagen, okay, wir werden eine öffentliche Golfanlage. Es kann ja auch ein Modell sein. Wir haben ja dieses Modell in Deutschland in dieser Form noch gar nicht richtig ausprobiert. Das könnte man ja auch mal angehen. Ja? Und dann haben wir eben freie Golfer wie dich, die dann solche Anlagen vielleicht noch häufiger nutzen. Wir müssen Golf in jedem Fall interessanter machen und sichtbarer machen. Golf ist so ein geiles Spiel, dass es im Grunde genommen gar nicht verständlich ist, dass es so wenige Leute machen. Und wenn wir die Leute auf die Anlagen holen, dann bleiben die ja auch. Es ist ja möglich. Also wir müssen sie aber auf die Anlagen holen und dazu müssen wir Golf sichtbar machen und das müssen wir im Internet machen. Wenn wir das nicht dort machen, dann werden wir es nicht begreifen. Also es gibt ja heute immer noch Vorstände in irgendwelchen ländlichen Vereinen, die fordern, lass uns mal wieder eine Zeitungsanzeige schalten. Halleluja, sage ich dann nur. Kostet viel zu viel und bringt gar nichts.
Ja, man muss die Leute da abholen, wo sie sind heutzutage, nicht? Hier müssen,
Ja.
wie in jedem anderen Sport, aber
Und wir sehen ja in den erfolgreichen Clubs, gerade in den Städten, dass Golf wieder jünger wird. Das ist total interessant. Also es kommen immer mehr jüngere
ja.
Leute, jüngere Familien und das ist eigentlich eine gute Entwicklung und die müssen wir jetzt stärken. Und das ist auch nicht unbedingt Verbandsaufgabe. Da sehe ich schon die Vereine in der Verantwortung. Also All Business is Local trifft da schon durchaus zu. Und ich muss mich eben auch, wenn ich zwischen nichts und nirgendwo sitze, mich eben in Konkurrenz mit den Schützenvereinen und den Fußballclubs und der PlayStation
Ja,
begeben. Ich
genau, aber
muss
ich kenne
sichtbar
mal.
sein. Die Leute müssen erkennen, dass ich da bin. Und da müssen sie es mit niedrigschwelligen Angeboten schaffen, die Leute auf die Anlage zu holen. Und dann können wir Golfer generieren. Wir haben eine so schlechte Quote bezogen auf unsere Bevölkerungsgröße, dass ich sage, wir können mindestens doppelt so gut werden, ohne Probleme. Und dazu sind auch die freien Mitgliedschaften oder die Fernmitgliedschaften kein schlechtes Mittel. Das ist ein sehr guter Einstieg. Wir sehen das in Holland, wo 50% der Golfer im Grunde genommen in solchen freien Mitgliedschaften sich befinden oder Fernmitgliedschaften, wie man sie auch immer nennen will, oder Greenfee-Mitgliedschaften. Die es aber schaffen, tatsächlich erstmal signifikante Höhen von Green Fee für die Clubs zu realisieren und auf der anderen Seite dann irgendwann später, wenn es ihre Lebenssituation eben hergibt und sie die Zeit und Lust haben, dann auch in die Golfclubs als Mitglieder gehen, denn die Clubs dort sind in der Regel voller als bei uns.
Ja, und gerade diese jungen Leute und viele kommen ja auch zum Golf durch die PlayStation oder durch Fußballgolf oder durch
Absolut.
Crossgolf und solche
Ja.
Sachen. Ich meine, das finde ich ist eine tolle Sache. Und ob wer da jetzt in der Verpflichtung steht, ob es der Verband ist oder die Club ist, um
Ja.
Mitgliedergewinnung, das ist eigentlich egal. Aber dann geht es ja auch darum, diese Mitglieder zu behalten.
Ja, genau.
Nicht?
Und da
Das ist
muss
ja
man
das
auch
Schöne.
Instrumente anwenden. Und die können sein, dass ich Leute eben zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen poole. Ich muss gute Eventangebote machen. Ich muss geile Turnierformate anbieten, die auch eben ein bisschen anders sind. Ich muss mich um die Leute kümmern. Und das ist das Wichtigste. Und wir poolen die viel in WhatsApp-Gruppen tatsächlich, kommunizieren relativ regelmäßig mit denen. Dann sehen die die Angebote, dann kommen die, dann gibt es mal wieder irgendein tolles Event, dann machen sie da mit, dann lernen sie andere Leute kennen und so schaffen wir einfach Bindungen in die Clubs hinein.
Ja, diesen Club, dem ich gerade beigetreten bin, da als Fernmitglied, die haben ein Programm, wo alle neuen Mitglieder, die haben im Club Botschafter, so wie ich das verstehe, die
Ja.
neue Mitglieder dann mit auf die Runde nehmen und denen den Platz zeigen und sowas. Ich meine, das finde ich ist auch eine tolle Sache. Das
Diese
sind
Patenmodelle, ja,
Parkmodelle, genau.
die sind relativ beliebt. Ich persönlich halte da tatsächlich nicht so viel von.
Nein,
Nein, weil
also ich
ich
kenne das
glaube,
auch nicht,
dass
aber
die
ich finde, das hört sich gut
Patenmodelle,
an.
ja, das hört sich auch ganz gut an. Also es ist ja so ein bisschen, Carsten Moritz war ja auch mal bei euch, das ist so Golf-Mentoring, ja. Wenn Carsten Moritz das
Ja.
machen würde, würde ich sagen, ist das gut. Bei vielen Patenmodellen habe ich echt ein Problem, weil sie nicht zielgruppengerecht arbeiten. Das heißt, wenn ich mir jetzt 35-Jährige im Club hole und ich habe nachher einen Haufen Paten, die sind 75, dann könnte das
Ja,
sogar
ja.
kontraproduktiv sein. Und darüber muss man nachdenken, wie man das tatsächlich so steuert, dass die Leute auch Bock haben, nachher weiterhin im Club zu sein. Und da tue ich mich manchmal schwer mit und dann, wir gucken immer ganz genau, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich um die Leute.
Also ich werde das Patenmodell ausprobieren und berichten.
Sehr gut. Ich
Und
kenne den Golfclub in Hainmühlen. Ich bin
ich
gespannt.
hoffe, ich kann mir meinen Paten aussuchen.
Das
Die kann
solltest
man.
du.
Zum Schluss, Sebastian, du hast gesagt, vielleicht gibt es ja in Deutschland irgendwann mal öffentliche Anlagen.
Ja, es gibt ja welche,
Und
ne?
ja, es gibt ja welche, aber wenn das in einem größeren in einer größeren Anzahl passieren würde, wie wäre das? Würden Landkreise da die Betreiber sein? Würden Landkreis einen Golfplatz pachten oder mieten und dann zu euch kommen, den zu betreiben? Oder wie könnte
Weiß ich
sowas
nicht.
aussehen?
Es könnte ja auch ein privater Investor sein, der sagt, ich finde das eine tolle Idee, ich schränke meine Pflege weitestgehend, ich dampfe die so weit runter, wie es nur geht, oder ich automatisiere viel. Das kann man ja auch heute machen, das muss man ja auch sagen. Es gibt da durchaus interessante Anlagen schon, die teilweise wirklich fast durchgängig schon automatisiert gepflegt werden. Also die Grüns noch nicht, aber da wird es jetzt auch bald Lösungen geben. Ja, und dann hat man eben einfach unterschiedliche Charakter von Anlagen. Nicht alles kann ein Lerchenhof sein, das ist eben so. Und dann wird es eben auch mal Anlagen geben, wo die Leute tatsächlich mit dem Sixpack rübergehen. Ich meine, wir kennen das doch alle aus Amerika, aus Australien, aus England, da ist das doch völlig normal. Und schon hat Golf einfach auch weniger Schwellenangst für solche Leute. Und schon generieren wir Golfer ganz automatisch, weil es einfach ein Angebot gibt, was unkompliziert ist, es können Leute hinkommen, dann gibt es ein altes Bag und mein Gott, dann rennen die Leute darüber und ballern einfach durch die Gegend. Ich fände es gut.
Teil des Lebens. Ich fände es auch sehr, sehr, sehr gut. Wie viele Clubs habt ihr im Moment in eurem Stable?
Wir haben
Darf ich
jetzt
das
12.
fragen? 12.
Ja,
Was ist
nach einem
die,
Jahr.
was,
Das ist
das ist
echt
ja,
gut.
das ist sehr gut. Was ist die Prognose für dieses Jahr und das nächste Jahr, wenn man da mal ein bisschen
Boah, schwer zu sagen. Ziel dieses Jahr ist 30 Anlagen.
30 Anlagen.
Ja, das ist aber ein hochgestecktes Ziel, würde ich
Hoch,
mal
ja,
sagen.
immer gut hochzustecken. Nicht? Man muss ja ein Ziel haben. Ich finde das super, was ihr macht. Denn es ist ja wirklich alles, natürlich seid ihr ein Business, eine GmbH und ihr seid Gesellschafter und so weiter. Aber es hört sich an, als ob ihr das alles im Namen des Spiels macht. Zu viele Golfer meines Erachtens nach labern immer, dass Golf ein Spiel für alle, ein Breitensport, bla 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 ist, aber heimlich doch freuen sie sich, dass Golf doch kein Fußball ist.
So
Und
sieht's aus.
daran arbeiten wir. Sebastian, herzlichen Dank für heute.
Ich danke dir.
Ich hoffe, wir können das noch ein bisschen mehr im Detail aufgreifen. Wir müssen noch den Rekord von Hinrich Akenau von 2 Stunden 49 brechen. Und ich denke, da bist du genau der richtige Kandidat. Meine Damen und Herren, das war die Golfschau für heute mit Sebastian Hochbaum. Sebastian, ich wünsche dir was, einen schönen 1. Mai und hoffentlich treffen wir uns bald mal.
Danke dir. Mach's gut.
Meine Damen
Bis
und
bald.
Herren, immer schön geschmeidig bleiben to the Linksland.